vielen Geschwistern sein. Und alle, die er dazu berufen hat, die hat er auch berufen. Und die er berufen hat, die hat er auch für gerecht erklärt. Und die er für gerecht erklärt hat, denen hat er auch Anteil an seiner Herrlichkeit gegeben. Was sollen wir jetzt noch dazu sagen? Wenn Gott für uns ist, wer könnte dann gegen uns sein? Er hat nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont, sondern für ihn, für uns alle ausgeliefert. Wird er uns da noch etwas vorenthalten? Wer wird es wagen, diese Auserwählten Gottes anzuklagen? Gott selbst erklärt sie ja für gerecht. Wer kann sie verurteilen? Christus ist doch für sie gestorben. Ja, noch mehr, er ist auferweckt und sitzt an Gottes rechter Seite und tritt dort für uns ein. Was kann uns da noch von Christus und seiner Liebe trennen? Bedrängnis, Angst, Verfolgung, Hunger, Kälte, Lebensgefahr oder ein gewaltsamer Tod? Es kann uns so ergehen, wie es in der Schrift heißt. Weil wir zu dir gehören, sind wir mit dem Tod bedroht. Man behandelt uns wie Schafe, die zum Schlachten bestimmt sind. Aber durch den, der uns geliebt hat, sind wir in allen diesen Dingen überlegene Sieger. Denn ich bin überzeugt, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Teufel, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder hohe Kräfte noch tiefe Gewalten, nichts in der ganzen Schöpfung kann uns von der Liebe Gottes trennen, die uns verbürgt ist in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.
Danke für die Textlesung. Und danke, himmlischer Vater, für diese Wahrheit. Danke für dein Wort, was du uns gegeben hast. Danke, dass dein Wort Wahrheit ist und dass du jetzt durch dein Wort in unser Leben reden möchtest. Amen. Der Römerbrief, den wir heute wieder mit diesem Abschnitt einen Teil davon beschließen, bevor wir dann wieder in die Apostelgeschichte wechseln. Wir sind ja schon einige Zeit unterwegs im Römer und dann wieder Apostelgeschichte. Der Römerbrief, da gibt es herausfordernde Stellen. Es gibt besonders schöne Stellen und schöne Stellen. Und heute haben wir besonders schöne Stelle. Ja, oder wenn du dir denkst, Stück Fleisch, Filetstück, dann ist der heutige Text sowas wie ein Filetstück von einem Fleisch. Oder wenn der Römerbrief der Mount Everest ist, dann ist der heutige Text sowas wie der Gipfel. Das heißt, damit ein bisschen einen Vergleich haben, ein Bild haben, ja, und wir nicht jetzt schon ans Mittagessen, ans Filet denken, damit wir in den Text schauen, es ist einer der wichtigsten Texte in der Bibel, einer der zentralsten Texte, den Paulus da aufgeschrieben hat. Und der Text redet davon, dass unsere Rettung eine unzerstörbare Sicherheit ist. Sicherheit ist ein wichtiges Thema. Ja, prinzipiell, wer möchte heute keine Sicherheit? Wir sind ja in Österreich eine Insel der Seligen, oder? Sicherheit, ja, also hat irgendwer mal gesagt. Aber wir leben in einer Welt voller Unsicherheiten, Krisen, Kriege und so weiter. Und in einer Welt, die noch nicht so ist, wie sie sein sollte. Letzten Sonntag haben wir über das Seufzen gehört, ja, was in der Stelle davor behandelt wird. Das Seufzen der Schöpfung, das Seufzen der Kinder Gottes, das Seufzen des Heiligen Geistes. Und die Schöpfung ist der Vergänglichkeit unterworfen. Das heißt, mit dem Beginn des Lebens beginnt eigentlich das Sterben. Super, oder? Ja, aber Paulus beschreibt die größten Privilegien für die, die gerechtfertigt sind aus Gnade im Römerbrief. Ja, und wir haben schon gesehen, in den wichtigen Kapiteln 1 bis 3 schreibt er, alle Menschen sind schuldig vor Gott. Im Kapitel 5, da geht es darum, wie man Friede mit Gott, mit diesem lebendigen Gott haben kann. Im 5 und 6er Kapitel, wie eben diese Einheit mit Christus ausschaut. Ja? Im Kapitel 7 Freiheit vom Gesetz. Und jetzt im Kapitel 8 auch, wie das Leben im Geist ausschaut, in den Versen 1 bis 27. Und jetzt am Ende vom Kapitel 8 steigert sich Paulus noch einmal zu einem Höhepunkt. Ja? Zu einem Höhepunkt wie sonst fast nirgends im Neuen Testament. Ja, es gibt genug Vergleiche. Ja. Diese Verse, die wir gerade gehört haben, oder einige daraus, die sind so bekannt, werden oft auswendig gelernt, wie Johannes 3,16 zum Beispiel. Aber ich möchte jetzt unter dem Titel "Was lässt uns hoffnungsvoll leben?" diesen Text mit uns anschauen. Und die Frage ist eigentlich, worin gründet sich unsere Hoffnung, wenn wir uns Christen nennen, wenn wir Vertrauen auf Jesus haben, wenn wir unser Leben im Vertrauen auf Jesus setzen, wenn wir mit ihm unterwegs sind als Kinder Gottes. Was lässt uns hoffnungsvoll leben? Das ist die Frage. Und da schauen wir uns zuerst die Verse 28 bis 30 an. Und da geht es darum, dass Gott da ist. Und wenn wir über Gott reden, dann reden wir über den Gott der Bibel, der sich uns in der Bibel vorstellt. Und Paulus schreibt hier im Vers 28, schon an der eine Vers, über den könnte man eine Predigt machen, ja, wir wissen aber, dass Gott bei denen, die ihn lieben, alles zum Guten mitwirken lässt. Also bei denen, die er nach seinem freien Entschluss berufen hat. Wir wissen aber, dass Gott bei denen, die ihn lieben, alles zum Guten mitwirken lässt, also bei denen, die er nach seinem freien Entschluss berufen hat. Das heißt, an dem Vers kann man auch kauen und knabbern, ja, und verdauen. Ja. Aber hier steht, er schreibt hier, wir wissen was. Ja, wir vermuten nicht, ja, und wir wissen was nicht, sondern wir wissen was. Ja. Viele andere Dinge wissen wir nicht. Ja, und man kann nicht alles wissen, zum Beispiel oft auch, was wir bitten sollen. Wenn wir nicht wissen, was wir bitten sollen, dann gibt es Gott sei Dank den Heiligen Geist, der für uns eintritt, wie wir in den Stellen vorher schon gelesen haben. Aber wir sind in einer Spannung zwischen Wissen und Nichtwissen. Und wir müssen eine Überzeugung haben, damit wir diese Sicherheit ergreifen. Und in Vers 28 kommt jetzt eine Liste von 5 Dingen, die wir wissen, ja, die wir wissen dürfen. Das schreibt Paulus hier so klar, das ist so zentral und wesentlich, nämlich wir wissen, dass alle Dinge denen, die Gott lieben, zum Besten dienen. Aha, wirklich? Ist das so? Alles dient zum Besten denen, die Gott lieben. 5 unerschütterliche Überzeugungen stehen da in diesem Vers. Erstens, Gott arbeitet. Ja, Gott arbeitet an dir, in dir. Ja, das ist das Erste. Das heißt, er arbeitet in unserem Leben, auch durch Leid, durch Schmerz. Das ist oft schwierig, das hat auch Paulus erlebt. Ja, er hat sehr viel Leid erlebt, er hat gelitten. Und auch wenn du gerade in Situationen bist, wo es schwierig ist, Herausforderungen, Schmerzen gibt, oder du verlierst einen geliebten Menschen, oder Beziehung geht in Brüche, oder eine Krankheit, die dich belastet, Gott gebraucht solche Situationen. Das heißt, Gott arbeitet auch in solchen Situationen. Und das steht schon auch in diesem Vers. Das Zweite ist, Gott wirkt zum Guten. Er wirkt zum Guten für seine Kinder. Ja, Gott selbst ist völlig gut. Er kann gar nicht anders, weil er selbst gut ist in sich. Und das Dritte ist, Gott wirkt das Gute in allen Dingen. Das ist für uns vielleicht das Schwierige und Herausfordernde. In allen Dingen wirkt er das Gute. Ja, eben auch in Leiden, in Vers 17, Römer 8, Vers 17. Wenn wir aber Kinder sind, dann sind wir auch Erben, Erben und Miterben, die jetzt mit ihm leiden, um dann an seiner Herrlichkeit teilzunehmen, schreibt Paulus im Vers 17. Das heißt, und seufzen, Vers 23, im Leiden und Seufzen, also in allen Dingen. Ja. Und jetzt kommt eine Einschränkung, nämlich, macht er das bei allen Menschen? Paulus sagt hier ganz klar, nein. Nämlich, Gott wirkt das alles in allen Dingen nur bei denen, die ihn lieben. Das ist eine notwendige Einschränkung, ja, die Paulus hier schreibt. Und er verspricht es also nicht für alle und jeden, sondern nur für die, die ihn lieben. Und das ist eigentlich das erste und wichtigste Gebot. Liebe Gott, den Herrn, und deinen Nächsten wie dich selbst. Ja. Also darum geht es eigentlich zentral. Theoretisch ist es recht einfach. Ja, was heißt jetzt Gott lieben? Theorie. Ja. Praktisch ist das oft schwierig. Und das ist eigentlich auch das schwierigste Gebot. Das ist das wichtigste, aber auch das schwierigste Gebot umzusetzen. Die Frage, die du für dich selbst beantworten kannst, ja, die jeder für sich selbst beantworten sollte, ist, liebst du Gott? Liebst du Jesus? Mit allem, was wir haben, mit allem, was wir sind. Und ich glaube, da können wir jeden Tag dazulernen. Ja. In der heutigen Zeit, gerade in der heutigen Zeit ist das nicht leicht, weil es gibt viele Ablenkungen. Ja, es gibt viele Ablenkungen im Leben, eben heute mehr denn je. Und wenn du überlegst, wo stehst du in der Gefahr, abgelenkt zu werden, wo Gott nicht erste Stelle ist im Leben, und lass dir das aufzeigen. Ja, heutigen Zeit des Internets, Social Media, ist das eben noch schwieriger. Und die Herausforderung ist, nicht nur jetzt Christ sein, ja, weil man sagt einmal, okay, ich habe mich für Jesus entschieden, sondern das hat viel, viel größere Auswirkungen im Alltag, wo ich sagen darf, okay, Herr, ich möchte dich heute lieben. Mit dem, was ich tue, mit dem, was ich denke, mit dem, wie ich handle. Und das ist, was eigentlich unser Herr verlangt. Und für die, die ihn lieben, gilt dieser Vers 28. Und dann ist noch die fünfte Aussage, das gilt denen, die nach seinem Vorsatz, nach seinem freien Entschluss berufen sind. Berufen, ja, das heißt, das ist nicht zufällig. Ja, berufen, erwählt, das ist kein Zufall. Und wir brauchen diese Gewissheit, ja, dieses Wissen, dass Gott bei denen, die ihn lieben, alles zum Guten mitwirken lässt. Also bei denen, die er nach seinem freien Entschluss berufen hat. Gott verwendet also alle Dinge, die uns passieren, ja, die seinen Kindern passieren, zum Besten. Das ist oft herausfordernd, ja, weil manchmal sagt man im Sprachgebrauch zu Leuten, denen irgendetwas Schweres widerfährt, naja, wird schon für etwas gut sein. Ja. Und genau auf das zielt auch Paulus mit diesem Vers ab. Ja. Nicht wird schon für etwas gut sein, sondern er sagt, für dich, wenn du Gott liebst, wird das zum Besten für dich sein. Ja. Und wird das wirklich eben dich weiterbringen, weiter wachsen lassen und stärken. Ja. Und trösten, und eben das ist, was Paulus hier sagt. Jeder, der zum Glauben, zum Vertrauen an Jesus gekommen ist, darf wissen, dass diese Verheißung für ihn gilt. Dass Gott die Absicht hat, weil er so ist, wie er ist, ja, alles zum Guten zu verwenden, zum Besten zu verwenden. Am Anfang haben wir gehört aus dieser Geschichte, boah, Gott kennt uns sowieso. Gott ist besser als jede Maschine, ja, als jede künstliche Intelligenz. Gott kennt uns sowieso. Ich habe mir gedacht, macht mir das Angst oder macht mir das Mut? Frage, oder? Wenn er mich sowieso durch und durch kennt, ja, macht mir das Angst, macht mir das Mut. Und das hängt zusammen von meinem Gottesbild. Wie sehe ich Gott? Ja? Wenn ich ihn als liebenden Vater sehe, dann freut mich das. Wenn ich ihn sehe als einen, der immer sagt, du musst dieses und jenes und sonst wirst du bestraft, dann ist das nicht so positiv. Ja? Und deswegen stellt sich Gott hier mit diesen Versen wirklich vor, so wie er ist, ja? in seiner ganzen Art und Weise. Und in 29 und 30 kommen noch 5 unbestreitbare Bestätigungen vor, die Paulus schreibt. Es gibt ja das Thema Berufung, Vorherbestimmung, was Paulus hier betrachtet, ja, und noch einmal anspricht. Und das heißt, es geht hier nicht um einen wahllosen Ausleseprozess. Paulus möchte uns klar machen, dass wir wirkliche Gewissheit haben, sichere Gewissheit haben, Heilsgewissheit haben. Was ist der Zweck? Warum macht Gott das? Ja, warum steht das Ganze hier? Vielleicht geht es euch auch so. Ich habe mir auch früher so gedacht, ja, als ich gläubig geworden bin, habe ich mir gedacht, ja, ich habe mir jetzt Gott ausgesucht, ich habe diesen Schritt gemacht, ich möchte mit Jesus leben, weil es einfach cool ist, weil es super ist, weil es ja, in der Bibel die zentrale Lösung, des Lebens steht, ja, das Buch des Lebens ist das eigentlich, ja. Das heißt, ich habe mir gedacht, ich habe mir Gott ausgesucht, ich habe diesen Schritt gemacht, aber eigentlich ist es genau umgekehrt, dass Gott den ersten Schritt gemacht hat. Ja? Und jetzt kommt eine Kette von 5 Begriffen, die Paulus verwendet in den Versen 29 bis 30, das ist so wie eine Perlenkette, ja, wo er genau das noch einmal beschreibt. Denn sie, die er schon vorher im Blick hatte, die hat er auch schon vorher dazu bestimmt, in Wesen und Gestalt seinem Sohn gleich zu werden. Denn er sollte der Erstgeborene unter vielen Geschwistern sein. Und alle, die er zu erwählt hat, die hat er auch berufen. Und die er berufen hat, die hat er auch für gerecht erklärt. Und die er für gerecht erklärt hat, denen hat er auch Anteil an seiner Herrlichkeit gegeben. Also man sieht hier, denen, die das passiert ist, passiert das und denen das und das. Und es geht immer so weiter, so wie eine Kette. Das heißt, das Erste ist, er hat einmal uns erkannt. Ja, er hat uns erkannt, bevor wir noch jemals denken haben können. Ja, dann hat er uns auch vorherbestimmt. Ja, Gott ist es, der erwählt. Ja, er hat uns erkannt, er hat uns vorherbestimmt. Und er hat uns berufen. Ja, diese Punkte, die sind alle die Taten, die eigentlich Gott getan hat und die nicht wir tun. Erkannt, vorherbestimmt, berufen und dann gerecht erklärt, Vers 30. Gerechtfertigt, gerecht erklärt. Ja, und dann das Letzte. Ja, die letzte Perle sozusagen, verherrlicht. Denen hat er auch Anteil an seiner Herrlichkeit gegeben. Ja, oder in einer anderen Übersetzung steht es einfach, die er verherrlicht hat. Ja, das heißt, wir bekommen Anteil an seiner Herrlichkeit. Erkannt, vorherbestimmt, berufen, gerechtfertigt, verherrlicht. Verherrlicht ist immer ganz spannend, oder? Preisfrage, ist das schon passiert? Verherrlicht? Naja, wenn wir uns mal anschauen, verherrlicht ist was anderes, oder? Naja, nein, es ist noch nicht passiert. Ja? Aber es ist in der Zukunft, es liegt in der Zukunft. Ja? Erst wenn Jesus wiederkommt, Ja, steht es klar in der Bibel. Aber das Interessante ist, für Paulus ist das so klipp und klar, so ein logischer Schritt, dass er sich so sicher ist, dass er in der Vergangenheit darüber spricht, ja, von dem Verherrlichtsein. Ja, wir sind es eigentlich so, schon, obwohl wir noch nicht sind. Ja, paradox, aber wahr. Ja, und Paulus sagt, okay, es ist eigentlich so klipp und klar, ja, dass der Schritt schon mit inkludiert ist, obwohl wir es noch nicht sind. Gott will, dass wir ihm ähnlicher werden. Er will, dass wir ihm ähnlicher werden. Wenn du mit Jesus lebst, dann kannst du gar nicht nicht verherrlicht werden. Dann kannst du gar nicht nicht verherrlicht werden, dich nicht verändern. Die Gegenwart Jesu verändert dich. Wenn du mit Jesus lebst, wenn du bewusst mit Jesus lebst, dann verändert er dich automatisch. Ja, red einmal mit jemandem, der dich vor ein paar Jahren kennengelernt hat oder den du schon länger kennst, der dich schon länger kennst, und dann einmal austauschen, ja, wie hast du dich verändert? Ja, und da passiert Veränderung. Gott ist da. Gott ist da, anyway. In jeder Situation in unserem Leben, auch im Leid, auch in Herausforderungen, in schwierigen Situationen. Und wenn du manchmal denkst, was habe ich eigentlich davon? Ja, was habe ich eigentlich davon? Wenn man jetzt diesen Vers, diese Verse so liest, wir wissen aber, dass Gott bei denen, die ihn lieben, alles zum Guten mitwirken lässt. Ja, bei denen, die nach seinem freien Entschluss berufen sind, und dann diese Perle von diesen fünf Punkten hier aufgezählt wird: erkannt, vorherbestimmt, berufen, gerechtfertigt, verherrlicht. Was habe ich eigentlich davon? Wenn du das überlegst, dann mach einmal zwei Listen. Ja, oft ist gut, dass man so Listen macht. Ich habe das hier so wie bei einer Einnahmen-Ausgabenrechnung. In der Wirtschaft ist es, oder als Haushalt ist es wichtig, dass man sowas macht. Ja. Einnahmen links und Ausgaben rechts. Und gut ist, wenn die Einnahmen überwiegen. Ja. Und wenn du jetzt sowas machst in der Beziehung mit Jesus und du schreibst links diese Herrlichkeit, diese Punkte rein, die in diese Liste, was du in der Beziehung mit Jesus bis jetzt schon geschenkt bekommen hast und erlebt hast und wie er dich weitergebracht hat, und rechts vielleicht die Leiden, Herausforderungen und so weiter, dann wirst du merken, links überwiegt es immer bei Weitem. Ja. Und denk an diese Listen, versuch's einmal, ja, das so zu machen, weil das, was Gott uns schenkt, was er uns gibt, im Endeffekt überwiegt bei Weitem. Ja, überwiegt bei Weitem eben schwierige Situationen, Leid und so weiter, weil er auch da ist in solchen Situationen. Er ist auch in schwierigen Situationen bei uns. Ja, und das ist das Schöne, das ist das Tröstende und das ist das Herausfordernde, das anzunehmen. Ja, das, was Gott uns schenkt, überwiegt bei Weitem. Gott ist da. Wenn wir weiterschauen, die Verse 31 bis 34. Gott ist für dich. Ja, das sind ganz einfache Sätze, aber ganz wesentliche Wahrheiten, die Paulus hier dann ausführt in diesen Versen. Was sollen wir jetzt noch dazu sagen? Ja, jetzt kommt Paulus und fragt. Er stellt Fragen. Er stellt oft Fragen und er stellt auch hier Fragen, die er eigentlich nicht beantwortet. Ja, er stellt im Prinzip fünf unbeantwortete Fragen in den, ja, eigentlich in den Versen 31 bis 39. Und in Vers 31a fragt er, was sollen wir nun hierzu sagen? Wenn Gott für uns ist, wer kann gegen uns sein? Wenn Gott für uns ist, wer könnte gegen uns sein? Das schreibt ein Mann, der dann hingerichtet wird, wegen seinem Glauben an Jesus. Und dass Gott für uns ist, belegt er jetzt auf drei Arten. Nämlich in Vers 32, er hat nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont, sondern ihn für uns alle ausgeliefert. Wird er uns dann noch irgendwas vorenthalten? Wieder eine Frage. Die beantwortet er nicht. Ja? Er schreibt nicht ja oder nein. Ja? Nur wird er uns dann noch irgendetwas vorenthalten? Das heißt, wer kann mit meiner Angst, Unsicherheit umgehen, wenn Gott sein Liebstes für uns gegeben hat, nämlich seinen eigenen Sohn, hat er nicht verschont. Er hat das Beste, Größte, Teuerste, nämlich Jesus Christus, hat Gott für uns gegeben. Gott entscheidet sich für diesen Liebesbeweis, als wir noch Sünder waren. Und wenn Gott das Teuerste, das Liebste gibt, was sollte er uns noch vorenthalten? Und dir Sicherheit geben? Ja, und mit unseren Ängsten und Unsicherheiten umgehen können. In Johannes 16,33 sagt Jesus, ich habe euch das gesagt, damit ihr in meinem Frieden geborgen seid. In der Welt wird man Druck auf euch ausüben oder in der Welt habt ihr Angst, aber verliert nicht den Mut, ich habe die Welt besiegt. Gott gab seinen Sohn. Gott hat seinen Sohn gegeben. Das ist das erste Argument, dass Gott für dich ist. Dass Gott für uns ist. Das zweite Argument steht dann in Vers 33. Wer wird es wagen, diese Auserwählten Gottes anzuklagen? Gott selbst erklärt sie ja für gerecht. Wer kann mit meiner Schuld umgehen? Das sind die zentralen Fragen, ja, die es gibt im Leben. Angst, Unsicherheit, Schuld. Wer kann mit meiner Schuld umgehen? Und die Antwort ist hier: Gott rechtfertigt uns. Dieser Begriff kommt aus der Rechtssprache. Und in der Bibel lesen wir, dass alle Menschen, ja, im Römerbrief, die ersten drei Kapitel steht, alle Menschen sind schuldig. Es gibt keine Ausnahme. Alle sind schuldig vor Gott. Das heißt, schuldig im Sinne der Anklage. Und durch die Sünde im Menschen ist jeder schuldig vor Gott. Und es gibt keinen Weg, den der Mensch von sich aus gehen kann, um das zu beseitigen, ja? Um das zu überbrücken. Das heißt, wenn du einen Bankraub begehst, ja, oder wenn ich einen Bankraub begehe, dann muss ich mich vor einem staatlichen Gericht verantworten, ja, angeklagt und bekomme eine Strafe. Ganz normal. Ja, man wird verurteilt oder man verurteilt sich oft selber. Ja, man ist hart zu sich selber. Und wenn jemand gottlos lebt, dann spricht die Bibel klar von Strafe. Und die Bibel nennt das Sünde, ja, und die Folge ist das Gericht. Und wir lesen in Vers 33, dass Gott keine Anklage erhebt, sondern Gott rechtfertigt uns sogar. Wer wird es wagen, diese Auserwählten Gottes anzuklagen? Gott selbst erklärt sie ja für gerecht. Ja? Die ganzen Versuche anzuklagen bringen nichts. Weil Gott seine Kinder für gerecht erklärt. Und in Römer 5, Vers 9 steht, da wir durch Jesu Blut gerechtfertigt sind, werden wir gerettet. Das heißt, wenn du an Jesus glaubst, bist du auf der richtigen Seite. Bist du auf der Seite der Gerechten, im Team Gott. Ja, bist du im richtigen Team. Und dann hast du Gott für dich. Dann hast du Gott auf deiner Seite. Und das dritte Argument, warum es wichtig ist, eben, dass wir es wissen, dass Gott für uns ist. Jesus verwendet sich für uns. Jesus ist für unsere Sünden gestorben. Er ist auferweckt und er sitzt zur Rechten Gottes. Und in Vers 34 steht, Jesus tritt für uns ein. Christus ist für sie gestorben, ja noch mehr, er ist auferweckt und sitzt an Gottes rechter Seite und tritt dort für uns ein. Das heißt, er ist unser Anwalt. Ja, und das ist das Schöne. Er ist unser Anwalt. Christus ist unser Anwalt. Anwalt und Verteidiger. Und einen besseren gibt es nicht. Einen besseren Anwalt und einen Verteidiger gibt es nicht. Ja. Und als Kinder Gottes, wie gehen wir damit um? Wie gehen wir damit um? Wir dürfen dankbar sein, wir dürfen Gott dafür loben. Falsch wäre, wenn wir sagen, ja, habe ich einen guten Anwalt, darf ich einfach weiter sündigen. Ist eh wurscht. Ja, habe ich einen super Anwalt, der schafft schon für mich. Das wäre der falsche Ansatz, die falsche Weise, ja, wenn man so drüber denkt. Ja. Das Gute ist, und es kann leider passieren, dass man sündigt, ja, trotzdem, es tritt Gott für uns ein. Und wir wollen aber Jesus ähnlicher werden, ja, wie wir schon gehört haben. Wir wollen Jesus ähnlicher werden, das heißt, wir wollen schauen, okay, das nächste Mal nehme ich das Fettnäpfchen nicht mit, ja, und versuche mich da zu ändern, zu bessern, weil Gott wirkt sowieso. Er ist dafür gestorben. Er ist mein Fürsprecher. Wenn Gott für uns ist, wer kann gegen uns sein? Paulus möchte uns wirklich die letzten Zweifel nehmen, ja, so wie er den Lesern damals die letzten Zweifel nehmen wollte, damit sie verstehen, Gott ist für euch, Gott ist für dich. Vielleicht spricht dich das neu an. Ich weiß nicht, wie es dir gerade persönlich geht, was dich beschäftigt, was dich bewegt. Vielleicht bist du von Gott enttäuscht. Vielleicht hast du Erwartungen, Träume, die nicht in Erfüllung gegangen sind, zweifelst an seiner Liebe, Angst, dass er dir den Rücken kehren könnte, dass er es nicht gut mit dir meint, weil er dir bestimmte Sache nicht schenkt, für die du seit Jahren betest. Der Bibeltext hier sagt es klar und eindeutig, Gott meint es gut mit dir. In jeder Situation, durch alles. Gott ist für uns, Gott ist für dich, er steht auf deiner Seite. Deswegen darfst du auch diese Zweifel bei ihm ablegen. Du darfst sie ihm bringen, du darfst sie unter das Kreuz legen. Du darfst zu ihm beten, du darfst sagen, Gott, du kennst meine Gedanken, meine Zweifel, vielleicht die Dinge, was mich von dir wegziehen, bitte vergib mir. Ich möchte neu darauf vertrauen, dass du für mich bist. Vielleicht bist du von anderen Menschen enttäuscht, hast in Menschen investiert, sie wenden sich ab von dir, bist persönlich verletzt worden, auch in der Gemeinde, auch das gibt's. Auch dann sagt Gott dir klar, ich bin für dich. Ich bin für dich da. Was zählen dann noch Meinungen von anderen Leuten? Gott schenkt die Stärke, dass man dann drüber stehen darf, mit seiner Hilfe. Der Schöpfer des Universums ist für dich. Gott hat alles für dich gegeben. Er hat nicht einmal seinen Sohn verschont. Nicht einmal seinen Sohn hat er verschont für dich persönlich. Und das ist gewaltig. Ja, das kann man gar nicht mit einmal begreifen. Das muss man immer wieder auf sich wirken lassen. Und wenn man schon länger, jahrzehntelang Christ ist und mit Jesus lebt, man braucht es immer wieder. Ja, diese Wahrheit, diese Wirklichkeit, die Paulus hier beschreibt. Gott hat alles für dich gegeben, Gott ist für dich. Und das dritte und der letzte Punkt, Gottes Liebe hält dich. Die letzten 5 Verse, Gottes Liebe hält dich. Wieder Frage, was kann uns da noch von Christus und seiner Liebe trennen? Ja, wieder eine Frage, die beantwortet Paulus sogar. Die anderen Fragen hat er nicht beantwortet. Ja, jetzt fragt er, Bedrängnis, Angst, Verfolgung, Hunger, Kälte, Lebensgefahr, gewaltsamer Tod. Das sind alles Dinge, die für sich dramatisch sind. Und er schreibt dann weiter in Vers 36, es kann uns so ergehen, es kann sein, wie es in der Schrift heißt, im Psalm 44, weil wir zu dir gehören, sind wir mit dem Tod bedroht. Man behandelt uns wie Schafe, die zum Schlachten bestimmt sind. Das erleben heute viele Christen in Ländern, wo sie verfolgt werden wegen ihres Glaubens. Aber, und das Schöne ist immer, es gibt ein Aber, ja, aber durch den, der uns geliebt hat und immer noch liebt und weiter lieben wird, sind wir in all diesen Dingen überlegene Sieger. Der Sieger steht fest. Der Sieger steht fest. Und wenn du mit Jesus unterwegs bist, gehörst du auf der Siegerseite. Denn, und jetzt dieser Vers, der so oft auch auswendig gelernt wird, denn ich bin überzeugt. Jetzt schreibt er nicht mehr wie am Anfang, ich weiß, wir wissen, er ist jetzt überzeugt. Ja, ich bin überzeugt, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Teufel, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, ja, weder Überirdische noch Unterirdische noch welche Mächte auch immer, noch Dämonen, weder hohe Kräfte noch tiefe Gewalten, nichts in der ganzen Schöpfung kann uns von der Liebe Gottes trennen, die uns verbürgt ist in Christus Jesus, unserem Herrn. Das heißt, 100%ig sicher. Mehr gibt es nicht. Manche sagen 1000%ig, aber das ist mathematisch falsch. 100%ig sicher. Diese Liebe Gottes, wer könnte dich davon trennen? Nichts. Das denkbar Schlimmste, was du dir denken kannst, auch das nicht. Gottes Liebe hält dich auch im Leid, in der Verfolgung, in jeder Situation, nichts kann uns davon trennen. Nichts kann uns von Gottes Liebe trennen. Ja, das ist, sagt man so leicht. Ja, das sagt man so leicht. Es gibt nichts in Raum und Zeit und außerhalb davon, was uns davon trennen kann. Ja, ich habe noch ein Beispiel gesucht, es war nicht leicht. Ja. Mir ist was eingefallen aus der Werkstoffkunde. Ja. Wenn halt jemand schweißt, ja, und zwei Metalle zusammenschweißt, mit einer Elektrode zum Beispiel, dann wird mit ganz, ganz hohen Temperaturen da eine Schweißnaht gebildet. Und wenn man das jetzt auf molekularer Ebene anschaut, diese Schweißnaht, dann sieht man, diese zwei Metalle sind komplett verbunden. Da sieht man keine Trennung mehr. Ja? Das heißt, rein physikalisch ist da nichts mehr zu machen, dass man das trennen kann. Ja? Man kann es mit einer Flex aufschneiden und so weiter, ja okay. Aber wenn man das anschauen würde, durch diese hohe Temperatur, ja, durch diesen Lichtbogen, ja, wird das verschweißt und das ist durch nichts mehr zu trennen. Und so kann man sich in etwa vorstellen, ja, oder das ist ein schwaches Bild davon, weil Gottes Liebe noch viel stärker ist. Ja, durch das Vertrauen auf Jesus sind wir mit Gott verschweißt. Ja, wir sind mit ihm verbunden, verschweißt. Eine großartige Wahrheit, dieser Text, Gottes Liebe hält dich. Wer kann mit meinem Leid umgehen? Wer kann uns von Christus und seiner Liebe trennen? Und Paulus sagt im Prinzip, nichts kann uns trennen. Nichts kann uns trennen. Wenn du das schon erlebt hast, Halleluja, sag es weiter. Wenn du das noch nicht so erlebt hast, entscheide dich dafür, heute diesen Jesus anzunehmen im Vertrauen. Er ist nur ein Gebet entfernt. Er möchte der Herr und Retter deines Lebens sein. Vertrau ihn, er ist es, der dich erwählt hat, der dich geformt hat. Er ist unser Schöpfer, er ist es, der uns liebt. Und er ist es, der uns trägt in schwierigen Situationen, im Leid, in Herausforderungen. Gott ist da, Gott ist für dich, Gottes Liebe hält dich. Wenn's spannend wird, denk an die zwei Listen. Amen.